Hey und herzlich willkommen im Podcast der Wolkenpusterei, deinem Podcast für die mentale und emotionale Kraft. Ich bin Nicole und ich freue mich so sehr, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Heute erwartet dich ein wunderbar ehrliches und authentisches Interview, das ich bereits im Dezember des vergangenen Jahres mit dem Gründer der starken Kids School, dem Teenscoach Florian Böll, führen durfte. Die Berufung von Florian und seinem Team ist es, Kinder und Jugendliche in der eigenen sozialen Kompetenz zu unterstützen und aktiv gegen Mobbing vorzugehen. Florian teilt mit uns, warum es wichtiger ist denn je, dass unsere Kinder und Jugendliche intrinsisch, also von innen heraus, gestärkt und motiviert werden und wie uns das gelingen kann. Florian nimmt uns mit in eine Trainingssituation in einen Klassenverband und zeigt uns, in welche Rolle er schlüpft, um die Resilienzfähigkeit der Kinder und Jugendliche zu testen und aktiv zu stärken. Wir sprechen über Medienkompetenz und die damit verbundenen Verantwortung, auch im gesellschaftlichen Kontext. Und wir sind kurz Teil eines Elternabendes. Florian hat viele wunderbare Beispiele für uns dabei, die einfach auch tiefe Einblicke in seine so wichtige und wertvolle Arbeit geben und uns auch wirklich als Eltern und Menschen, die mit Kindern zu tun haben, motivieren und stärken können. Wenn du also Mama oder Papa bist, Oma, Opa, Tante, Onkel, Lehrerin, Lehrer, Erzieherin, Erzieher, Kinderärztin oder Kinderarzt, wirst du hier ganz viele wertvolle und bestärkende Impulse aus diesem Gespräch für dich mitnehmen. Aber auch, wenn du deine eigene innere Kraft mehr Raum schenken möchtest. Denn Selbstfürsorge ist kein Egoismus, sondern die Basis für gesunde Beziehungen und wirksames Handeln. Für uns selbst und natürlich auch für unsere Kinder. Wenn du jetzt also wissen möchtest, wie die Entscheidung, keine Zugeständnisse mehr zu machen, die sich nicht gut anfühlen, Florian zu seiner großen Vision führten und warum es so wichtig ist, frühzeitig unsere Kinder zu stärken und wie du aktiv als Vorbild unterstützen kannst, dann lass uns jetzt unsere Podcast-Reise fortsetzen. Ich freue mich riesig darauf. Let's go! Ich freue mich so sehr, hier heute im Wolkenpusterei-Podcast den Teens-Coach Florian Böll zu Gast zu haben. Florian ist ja im Grunde ein Coaching-Kollege, der speziell unsere Kinder für sich im Fokus hat. Das heißt, hier geht es um das Thema Resilienz, hier geht es um das Thema Mobbingprävention, also ganz, ganz wichtige Themen, die unsere Kinder brauchen, um eben auch dann eine gute Entfaltung und vor allen Dingen auch in ein gesundes Erwachsenenleben dann irgendwann übergehen zu können. Mega wichtiger Job. Bevor wir da einsteigen und Florian gleich auch mal zu Wort kommen lassen, ist Florian zusätzlich auch noch Mentor, Trainer, Entertainer. Ich habe gesehen, er ist noch Rockstar und er ist zudem auch noch Autor. Also ich kam aus der Recherche eigentlich gar nicht mehr raus. Florian, so schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Also nach so einer wunderbaren Anmoderation, ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Das ist ja ganz, ganz toll. Musst dich mal mitnehmen. Du musst mich anmoderieren in Zukunft. Das ist ja großartig gewesen.
Ja, gut, sprechen wir nachher nochmal drüber. Sehr gut. Bevor du uns hoffentlich gleich in die starke Kids School mitnimmst und da vielleicht mal ein bisschen durch deine Klassen führst im mentalen Sinne. Meine Frage erstmal an dich, also Autor zu sein, Rockstar zu sein, grundsätzlich, ich glaube auch mit Kabarett hast du es auch so ein bisschen. Also du bist ein Tausendsasser. Kannst du uns da mal reinholen, wo nimmst du deine ganze Energie und innere Kraft her, um diese ganzen tollen Themen auch bedienen zu können?
Ja, das ist eine sehr tolle Frage. Die Frage stelle ich mir regelmäßig, die stellt mir auch meine Familie regelmäßig. Sag mal, wann machst du das eigentlich? Ist, glaube ich, dieses Ding, wenn du für Themen brennst und wenn dir Themen wichtig sind, dann kann man manchmal auch Energie aufbringen, die sich nicht irgendwie so 100% erklären lässt. Wenn ich gefragt werde, wie viele Stunden arbeitest du, dann sage ich immer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich arbeite. Und dann gibt es manchmal so Individuen, die wollen das dann wirklich so auf, also wissen. Und dann sage ich, keine Ahnung, die Woche 4, 5. dann sind die total irritiert und meinen, wie 4, 5 oder manche. Ja, 4, 5 Stunden die Woche mache ich Buchhaltung, Steuer, das ist Arbeit für mich und alles andere ist keine Arbeit für mich. Also ich liebe das, was ich tue. Ich freue mich so, du hast ja gerade schon gesagt, so viele Bereiche auch bespielt haben zu dürfen in meinem Leben und jetzt so die alles, was ich früher gemacht habe, ob jetzt die Autorenzeit oder auch die Rockstar-Karriere und sowas, das zahlt ja alles auf die Vision ein. So, und ich weiß, wir saßen vor kurzem mal im Team zusammen und haben uns so unterhalten und dann werden so tolle Sätze im Raum wie, ja, und wir haben ja die Vision und wir arbeiten da dran. Und ich hörte dann so ein bisschen zu und meinte dann, wisst ihr eigentlich, dieses Thema mit Vision haben und sowas, wenn du jetzt mal so 100 Jahre zurückgehst, dann bist du in die Irrenanstalt gekommen, wenn du gesagt hast, du hast Visionen. Er guckt mich alle irritiert an und dann so, was will er jetzt? Wo ich meinte, naja, also so das, was ihr jetzt eben so aufgezählt habt, das öffnet mir gerade so ein bisschen die Augen, dass wenn man so eine Vision hat und so Ziele hat, die größer sind als man selber manchmal, auch dazu neigt, Dinge zu tun, die mit logischem Menschenverstand nicht erklärbar sind. Und ich glaube, das eint alle Menschen, die so, ich sag mal, visionäre Geister haben und an Dingen arbeiten, die ja größer sind als sie selber, dass man dann halt auch manchmal mehr macht als vielleicht ja andere Menschen, die sagen, naja, ich habe nur einen Job oder nur, also ohne das jetzt bewerten zu wollen, so, ne? Und dann, ich freue mich aber auch jetzt schon, dass das bald Schluss ist für dieses Jahr und ich Urlaub habe. Ich habe dann 3 Wochen wirklich frei und da freue ich mich auch wirklich drauf. Also es ist auch immer mal wieder gut zwischendrin mal raus davon zu kommen, um das, was man jeden Tag tut, auch wieder schätzen, also richtig noch mehr schätzen zu können. So, ne? Mal so 2, 3.
Vor allen Dingen auch die Perspektive nochmal.
Total.
Auch, ne? Also da auch in die Reflexion zu gehen. Ja. So ist man ja die ganze Zeit im Doing.
Ja.
Und da mal rauszugehen und das zu reflektieren. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe oder interpretiere, bist du jetzt mit der Rockstar-Karriere erstmal, also die ist erstmal dann vielleicht für den Ruhestand wieder irgendwann mal wieder dran oder vielleicht auch nicht. Das heißt, sind jetzt nicht noch Parallelprojekte, die du aktuell zur starken Kids School noch hast.
Nee, das würde tatsächlich auch, ich glaube nicht, leider. Da müsste ich, glaube ich, irgendwie gucken, ob man mich klonen kann oder ich irgendwelche Body-Doubles oder sowas bekomme. Nee, tatsächlich. Also ich bin ja in diesem Bereich jetzt tätig, weil 2020 irgendwas, ich weiß nicht, ob es das Universum oder was auch immer, es war, einen großen Riegel vor meine Rockstar-Karriere geschoben hat, als wir alle dann irgendwann auf einmal zu Hause waren und man keine Konzerte mehr spielen konnte und für mich dann irgendwann ein Plan B her musste. Was fange ich denn jetzt mit meinem Leben an? Und nach 2, 3 frustrierten Wochen auf der Couch habe ich dann den Staub abgeklopft, meine Krone gerichtet und gesagt so, und weiter vorwärts, was machst du jetzt? Und dann habe ich mich halt auf andere Fähigkeiten und Tugenden und was ich noch so kann besorgt. Und bin in den Bereich, ja, Coaching und Beratung eingestiegen. Und dann habe ich anfangs mehr mit Erwachsenen gearbeitet und relativ bald dann wiederkehrend die Erfahrung gemacht, dass viele in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend irgendwo eine Erfahrung gemacht haben, die sie bis ins Erwachsenenleben mit sich tragen, die sie irgendwo beschäftigt, die sie vielleicht auch von gewissen Dingen abhält. Und da erwuchs dann in mir der Gedanke zu sagen, dann fang doch so früh an wie möglich. Stärkt doch einfach Kinder. Ja, dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt so. Jetzt sitze ich 5 Jahre später halt hier und darf mit dir in dem Podcast über das Thema Kinderstärken reden und freue mich sehr, dass ich diesen Weg in meinem Leben eingeschlagen habe.
Ja, und das ist auch so ein wichtiger Weg, weil letzten Endes hier wirklich Grundlagenarbeit auch stattfindet, die ja in vielen Bereichen aus meiner Sicht deutlich nebenher läuft. Also ich bin jetzt selbst auch Mama von einem 12-jährigen Jungen, der jetzt gerade auch so in seinem Prozess ist. Und ich finde es total spannend, was darf ich von ihm lernen? Mhm. Ne? Was spiegelt er mir zurück? Wo darf ich auch da mich nochmal neu justieren? Alte Denkweisen überdenken, tatsächlich auch in die Reflexion gehen und da ganz aktiv ihn eben auch begleiten in seinem Prozess. Und das ist manchmal, gerade wenn man ja selber in seinem eigenen Tagesgeschäft auch so drin ist mit den eigenen Themen, durchaus herausfordernd. Hol uns jetzt mal netterweise in die starke Kids School ein. Also du hast ja gerade gesagt, 2020 hast du da für dich den Weg eingeschlagen Richtung Coaching, Beratung. Wann kam für dich der Gedanke auf, gerade die Kinder sind das, also hast du ja gerade schon geteilt, dass das häufig dann eben in deinen Coachings auch ein Thema war, dass du gesagt hast, okay, ich werde hier wirklich da mein Angebot auf die Kinder erstmal fokussieren.
Ja, es gab zwei ganz, ganz, ganz entscheidende Ereignisse, die passiert sind. Ich habe zum einen Daniel Dudek kennengelernt, den Gründer von Starkoch und Muckis, der schon seit jetzt auch über 15 Jahren dieses ganze Thema Mobbingprävention vorantreibt und der das noch in der Zeit gemacht hat, wo wenn du in Schulen gegangen bist und gesagt, ich möchte euch gerne beim Thema Mobbing helfen, dann haben die Tür zugemacht, die Rollläden runtergelassen und gesagt, ja, noch kein Mobbing, sag doch nicht das M-Wort, ne? Dessen Namen wir nicht aussprechen, so, ne? So, es wurde dämonisiert. Und der hat sehr, sehr viel Pionierarbeit geleistet. Und wir haben uns kennengelernt und haben festgestellt, wir sind da auf einer Linie und Brüder im Geiste und teilen die Vision, in 28 Jahren Hass und Anfeindung in Liebe und Achtsamkeit zu verwandeln. Mhm. Und das war so ein Ansatzpunkt zu sagen, cool, dann gehe ich da rein und mache jetzt schwerpunktmäßig Trainings, Coachings, Programme für Kinder und für Jugendliche. Und dann kam noch so ein ganz entscheidender Punkt, dass ich in einem Coaching mit einem Vater mal zusammensaß und wir über dieses Thema Hobby, Job, Beruf gesprochen haben. Und was ist der Unterschied und wie kann ich das für mich erkennen? Was ist für mich ein Job, ein Hobby und ein Beruf? Und da meint er, ja, aber manchmal vermischen die Leute das ja auch zu sehr und machen ihr Hobby zum Beruf und dann scheitern sie. Und dann erzählt er so ein bisschen von diesen Auswanderer-Serien und sowas. Und wir sind da so ein bisschen durchgegangen und abends stehe ich in der Küche, bereite das Essen vor, die Kids spielen, ich lasse so ein bisschen die Gedanken kreisen beim Essen und irgendwann lasse ich wirklich lachend so das Messer aufs Brett fallen, weil ich so eine Epiphanie hatte und mir das für mich selbst bewusst geworden ist, dass ich viele Jahre einen Job hatte als auch Unternehmer und alles, das war alles super, aber das war ein Job, so der war nie sinnlos, ich hatte was Sinnstiftendes schon, aber es war halt einfach ein Job. So, du machst morgens die Tür auf vom Büro, du machst abends die Tür zu und dazwischen bist du dort und abends ist es erledigt. Und da habe ich viele Jahre versucht, als Musiker doch mein Hobby zum Beruf zu machen und bin da immer wieder an so Grenzen gestoßen, dass dann irgendwann eine Plattenfirma sagte, tu mal dies, dann war eine Bookingfirma drin, die sagte, wir brauchen das und geht mal zu TikTok, macht mal lustig Videos, wo ich dachte, ey, wir alten Männer, wir müssen doch nicht bei TikTok sein, das ist doch Unsinn. Und da bin ich immer wieder an so Grenzen gestoßen, wo ich sagte, nee, das sind eigentlich so Zugeständnisse, die will ich gar nicht machen. Ich will einfach nur meine Songs schreiben und Spaß haben. Und dann ist mir was eingefallen, dass ich seit bei 20 Jahren immer irgendwo in der Jugendarbeit tätig war. Also ehrenamtliche Geschichten. Ich war viele Jahre auch für die Stadt tätig, habe Jugendclubs betreut. Und das war immer so ein Ausgleich zu meinem Erwachsenenleben so ein bisschen, ne? Wenn ich tagsüber dachte, oh mein Gott, Probleme, Probleme, Probleme. Und kam dann abends in den Jugendclub und konnte dann in diese Welt von den jungen Menschen eintauchen, merkte ich ganz oft, ah, da gibt's noch was anderes. Und für die leben so im Moment, das ist nicht so gravierend und die ticken ganz anders. Und habe mich darauf besonnen, dass ich das unglaublich gerne mache und dass das eigentlich viel mehr das ist, was ich, ja, wofür ich mich berufen fühle, junge Menschen zu unterstützen und Kinder zu stärken und sowas. Und dann habe ich für mich selber erkannt, wie das sich bei mir verteilt. Und seitdem läuft es einfach sehr, sehr gut und ich fühle mich total angekommen und habe halt festgestellt, alles, was ich vorher gemacht habe, hat halt darauf eingezahlt, jetzt die starke Kids School halt gegründet zu haben. Ich hatte unternehmerische Erfahrungen. Ich habe viele Jahre durch Kabarett und Musik auf der Bühne gestanden. Das heißt, ich bin guter Entertainer, bescheinigt man mir zumindest immer wieder. Ich habe aber auch den Background, dass ich halt nicht ganz branchenfremd bin, sondern halt schon auch viele, viele Jahre Erfahrung mit Jugendarbeit habe. So, ne? Ich habe über 20 Jahre hinweg natürlich viele Jugendliche in den Jugendclubs betreut. Und das fügte sich so alles zusammen zu so einem Gesamtbild, wo ich sagte, ja, das passt. Das ist meine Berufung und da bin ich sehr dankbar für, man sagt ja immer, es hat eingefunden, wahrscheinlich war ich immer dafür gedacht und musste nur meine Erfahrungen machen und meine Learnings sammeln, bis ich dann irgendwann alles beisammen habe, um es dann auch zu tun, so, ne? Und jetzt mache ich seit 5 Jahren Vollgas mit allem drum und dran und habe eigentlich vor, nichts anderes mehr jetzt großartig zu machen, so, ne? Das ist so tagesfüllend und erfüllend. Ja, auf jeden Fall, ne?
Ja, also gerade diese Konstante, ne? Ich meine, du arbeitest ja, wenn ich richtig recherchiert habe, und bitte fühl dich jedes Mal frei, wenn du denkst, was erzählt denn Nicole da direkt rein zu kretschen. Aber was ich recherchiert habe, ist, dass du eben mit den Kids in Schulen, im Kindergarten, aber eben auch im familiären Kontext arbeitest. Das heißt also, da ist einerseits der Mittelpunktklient das Kind, Ich glaube, ab 4 geht ja auch schon los, ne, dass ihr also wirklich auch mit den Kleinen schon direkt an die Arbeit geht. Oder im Grunde ist das ja so ein, ich denke, ne, spielerischer Aufbau häufig, ne?
Also genau.
So klassischen. Ja. Und das Ganze dann aber eben auch bis Ende der Pubertät. Wahrscheinlich sind die Schulen dann so der erste Ansprechpartner, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Oder auch die Eltern. Wie sind da die Wege? Die sind wahrscheinlich sehr vielfältig, ne?
Ja. Ja. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Wege, über die jetzt Familien an uns herantreten oder wir in den Kontakt mit Kindern und Jugendlichen kommen. Du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Also unsere Hauptbetätigungsfeld ist und soll auch immer Kita und Schule bleiben. Denn da hast du den besten Schmelztiegel von allen. Wenn du offene Kurse anbietest, hast du in der Regel immer, ich sag mal salopp, die gleiche Art von Eltern dort. Das sind Eltern, die sich halt darüber Gedanken machen, wie kann ich mein Kind unterstützen, wie kann ich es fördern. Das sind aber auch Eltern, die sich sowas leisten können. Das ist auch ganz oft ein Punkt, ne? So ein Selbstzahlerangebot für ihr Kind zu haben. Und es gibt da draußen halt auch einfach ganz, ganz viele Familien, egal was das kostet, die haben das Budget oftmals einfach nicht dafür. Oder die haben es vielleicht aus Gründen auch nicht auf der Agenda oder hatten noch nie Erfahrung damit und aber ihr Kind bräuchte es so dringend und deswegen ist es so wichtig, also in unserer Wahrnehmung, halt das an Schulen und Kitas zu bringen, weil da erreicht es halt einfach alle Kinder. Ne? Mhm. Und das ist immer unser Hauptbetätigungsfeld. Wir bieten dann aber darüber immer noch auch so ein bisschen was an für die, die sagen, ey, ich will ein bisschen mehr, ich möchte mein Kind noch ein bisschen mehr unterstützen. Da gibt es dann ein paar offene Kurse. Es gibt auch manchmal Themen, die sind nichts, um es in der Gruppe zu bearbeiten. Das heißt, da machen wir dann halt auch 1:1 Coachings, weil manchmal hast du Kinder, die sagen, ja, ich würde gerne da mal Unterstützung haben. Ich möchte, oder auch Eltern oder Menschen, sagen wir einfach mal, die, ja, Menschen jeglicher Couleur und jeglichen Alters, die halt sagen, das möchte ich aber nicht irgendwie in der Gruppe thematisieren, ne? Auch wieder aus Gründen. Und da ist es wichtig, dann auch zu sagen, ja, natürlich, es gibt auch immer die Option, mit einem Trainer oder einem Coach von uns in ein Einzelgespräch zu gehen und auch sich da die Unterstützung zu holen, die es dann halt in dem Moment braucht.
Das heißt, die Schulen werden ja wahrscheinlich aufgrund der Menge an Schülern, die da in den Schulen ja häufig auch im Klassenverband sind, euch eher konsultieren, als dass ihr die Klasse coacht, also dass ihr in die Klasse geht und quasi mit allen arbeitet. Oder kommt es auch vor, dass vielleicht manche Kinder in irgendeiner Form da nochmal eine gesonderte Unterstützung brauchen und man dann mit der Schule abspricht, wir nehmen vielleicht einzelne Kinder raus aus dem Verband und machen da nochmal ein eigenes Programm für?
Ja, also auch da gibt es natürlich von bis. Man muss ganz klar sagen, für die Schule ist das natürlich immer ein enormer Invest. Also gar nicht mal nur monetär, sondern vor allen Dingen von der Zeit her auch. Ne, eine Schule hat einen Lehrplan und es gibt viele, viele große Themen. Und also natürlich habe ich jetzt oder haben wir jetzt schwerpunktmäßig mit den Schulen zu tun, die halt gewisse Dinge auf der Agenda haben, die was verändern wollen, die sich modernisieren wollen, die auch über den Lehrplan hinaus Themen aufgreifen wollen. Und das heißt, du machst ja nicht nur Sachen zum Thema Sozialkompetenz und Mobbingprävention. Dann hast du oftmals noch was zum Thema Suchtprävention. Dann hast du was zum Thema Medienkompetenz. Dann hast du was zu Ernährung. Dann hast du was zu sexualisierter Gewalt. Es gibt so viele wichtige Themen, ne? Mhm. Und das heißt, wenn jeder davon halt nur ein paar Stunden des Lehrplans bekommt, ist er irgendwie ruckzuck ein Halbjahr weg. So, ja. Das heißt, wir versuchen natürlich dann in so kurzer Zeit wie möglich so viel wie möglich weiterzugeben. Und da ist bei mir vor ein paar Jahren einfach die Erkenntnis erwachsen, dass es nicht reicht, mit den Schülern und Schülerinnen zu arbeiten, sondern dass es immer noch die Erwachsenen mit dazu braucht. Weil wenn wir reinkommen als Trainer und machen einen Tag ein Programm mit denen oder selbst wenn wir eine Woche da sind und geben Impulse rein, wenn das von den Erwachsenen nicht weitergeführt wird, sondern die Lehrkräfte und die Eltern sagen, nee, das ist Murks, mach das nicht, dann hören die jungen Menschen damit auf. So. Ja. Und das ist direkt. So ein bisschen, genau, direkt, ne, weil es ist auch richtig so. Also ich finde das ja richtig so, dass die jungen Menschen erstmal ihren Eltern glauben, dann den Lehrern und dann uns Trainern und Coaches. So. Das möchte ich auch gar nicht dran rütteln. Und dann ist es natürlich so, damit es nachhaltig wird, brauchen wir die Erwachsenen, die verstehen, welche Impulse wir reingeben und die das dann fortführen. Und dann läuft es so ähnlich, wie du das eben skizziert hast. Wir kommen rein, wir machen jetzt mit einer Klasse ein Training, zum Beispiel 6 Schulstunden. Wir machen dann aber auch noch eine Weiterbildung für die Pädagogen und wir machen einen Elternabend in der Hoffnung, dass idealerweise am Ende alle an einem Strang ziehen. Und dann ist es oftmals so, dass diese Einzelfälle dann weiterhin von der Schulsozialarbeit einfach aufgegriffen und bespielt werden. Die nehmen dann oftmals einfach auch gerne unseren Input dazu noch mit rein. Mhm. Weil die wünschen sich natürlich ganz oft, dass sie sagen, ey, so ein ganzes Klassending, das würden wir auch gerne mal machen, aber die haben gar nicht die Kapazitäten dafür, weil wir bräuchten ja viel, viel mehr Schulsozialarbeit. Die, die wir derzeit haben, die ist gut und wichtig und richtig, aber die kommen ja gar nicht dazu, mehr zu machen als täglich Einzelfallgespräche. So, ne? Und die sind in der Regel dann sehr dankbar, wenn da so Trainer reinkommen. Und es sind auch so verschiedene Ebenen, auf denen man sich bewegt. Das, wie wir mit den Schülern und Schülerinnen agieren, das würde ich keiner Lehrkraft empfehlen, das zu machen, weil dann würde sie aus ihrer Rollenklarheit rausfallen.
Ja, absolut.
Ne? Also wenn ich jetzt mir meine Rolle hier, na, ich habe so eine Rolle, wo ich so einen Schulbully spiele, wenn ich da reinschlüpfe und die Kinder beleidige, ne, in der Konfrontation, tiefen Situation, um zu testen, ne, wie resilient sind sie, ne? Können sie ruhig bleiben, können sie entspannt bleiben, können sie sich rumdrehen, weggehen, können sie sich richtig Hilfe holen? Das sollte eine Lehrkraft nicht machen. Weil, also,
ganz kurze Frage, ist das dann quasi so exemplarisch, dass du in diese Rolle reingehst, um das mal so fortzuführen, um mal zu gucken, ne, wo ist die Grenze des Einzelnen?
Genau, also wir machen ganz viel halt über die Selbsterfahrung und über Rollenspiele und Gruppenspiele. Das heißt, es gibt so eine Rolle, in die schlüpfen unsere Trainer dann, also quasi so ein Provokateur. Ne? Wir bauen das dann auch auf und erklären halt auch, warum macht er das, ne? Damit sie nicht verstehen, das ist grundsätzlich irgendwie ein schlechter Mensch, sondern nee, der hat halt Themen, warum er sowas tut. Ganz viel dreht sich ja um Aufmerksamkeit und Beachtung, ne? Dass ich irgendwo im Gegenüber eine Reaktion auslösen will. Und wenn ich das halt nicht gebe, keine Aufmerksamkeit und Beachtung, dann wird's für den ja halt langweilig. Und dann lässt der halt auch irgendwann von mir ab, so. Und das üben wir, ne? Das spielen die Trainerinnen dann manchmal, also vor. Und danach gehen die jungen Menschen dann einfach in Zweierteams oder so, ne? Und üben das halt miteinander. Ruhig bleiben, rumdrehen, weggehen, geh zu deinen Freunden, hol es gut ins Leben. Lass den erstmal da stehen und gib dem nicht die Aufmerksamkeit und Beachtung, die er oder sie versucht, sich damit halt zu holen. Ne? Ja.
Egal, wie viel rumgemacht wird und so weiter von dem anderen. Ne? Also trotzdem da.
Das ist halt kein Spaß bei uns halt so. Ne? Also das ist nicht so, dass die denken, manchmal denken sie, oh geil, heute Hauptsache kein Mathe oder kein was auch immer. Ne? Ich glaube, der eine oder die andere ist nach ein paar Stunden, würden die auch sagen, ich freue mich auf Mathe morgen wieder, weil das ist zwar cool und lustig mit dem Florian, aber das ist schon harte Arbeit. Der erwartet halt schon auch hier ganz schön, dass wir mal aus unserer Komfortzone rausgehen. Und ich meine, du kennst das als Coachin ja auch. Nach der Komfortzone kommt die Angst, aber danach kommt der Wachstum halt so. Ne? Und absolut. Das ist so dieses, wo wir sie halt versuchen, sauber durchzubegleiten, dass sie nach dem Training das Selbstbewusstsein und das Standing haben zu sagen, alles klar, wenn mir das jetzt auf dem Schulhof passiert, habe ich jetzt in einer gesicherten Situation einmal gelernt und geübt, wie ich mich verhalten kann und jetzt gehe ich raus in die Realität und teste das.
Das heißt, um starke Kinder, Thema auch an die Kinder zu bringen, damit die in ihre Kraft kommen und eben auch in diese Selbstwirksamkeit, die ist ja dahinter, ne, zu wissen, okay, Florian oder das Team hat mir jetzt gezeigt, wie gehe ich in solchen Konfrontationen, solchen möglichen Mobbing-Situationen um eben nicht dann in diese Rolle reinzugehen und da vielleicht dann ne, eine Prügelei anzuzetteln oder was heißt anzuzetteln, aber mich zu verteidigen, sondern andere Verteidigungsstrategien. Das ist ja das, was ihr dann den Kindern im Grunde auch anbietet, ne, da Angebote zu machen, anders darüber zu denken.
Ja.
Jetzt habe ich den Eingang meiner Frage vergessen. Das passiert mir ganz häufig. Lassen wir es so stehen. Der Punkt ist, welches Hauptziel verfolgst du damit, mit dieser Stärke? Mhm. Geht es darum einfach, dass die Kinder diese Selbstwirksamkeit für sich wahrnehmen? Ich kann was ausrichten, ich darf auch anders denken, ich kann eine andere Entscheidung treffen. Geht es um das Thema, also Resilienz haben wir ja schon ein paar Mal auch gesagt, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, sowohl bei uns Erwachsenen als auch bei den Kindern. Und ja, was ist so da das Hauptziel auch von der starken Kids School?
Ja, also die Resilienz ist natürlich so der Schlüssel dazu. Das Hauptziel dahinter ist, ich habe die letzten 20 Jahre in der Jugendarbeit viele Präventionsprogramme kommen und gehen sehen. Und wir ernten heutzutage ich habe wirklich die letzten 2 Jahre mir ein bisschen auf die Zunge gebissen, weil ich möchte keine Kollegen irgendwie blöd dastehen lassen. Aber es geht nicht mehr. Ich muss mittlerweile ein paar Dinge klar ansprechen. Wir ernten mittlerweile an den Schulen das, was wir in vielen Präventionsgeschichten in der Vergangenheit gesät haben. Was will ich damit sagen? Egal mit wem ich spreche, ob ich mit Schülerinnen spreche oder mit Eltern, Lehrkräften, Schulsozialarbeiter, ist vollkommen egal. Alle sagen, wir haben eine Spitze der Eskalation erreicht. Wir brauchen nicht noch mehr. Es geht darum, dass es mal wieder sich runterkocht. Und ich glaube, würde mich interessieren, vielleicht wollen die Zuhörer, Zuhörerinnen ja das mal in die Kommentare schreiben, wie sie das sehen. Ich glaube, wir haben das nicht nur an den Schulen bei den Kindern, sondern wir haben das in der Gesellschaft überall im Augenblick, dass wir sagen, wir haben so eine Spitze der Eskalation erreicht. Wir haben, glaube ich, viele auch echt die Buchse voll, dass es jetzt reicht, bevor es irgendwo an irgendeiner Ecke richtig knallt. Und ich habe vor über 10 Jahren bei meiner Tochter im Kindergarten gesehen, da war ein reizender Kollege, ich mag den wirklich, ein toller Mensch, der macht eine ganz großartige Wildnis- und Erlebnispädagogik, der kommt aber aus dem Kampfsport, so, und viele von diesen Präventionsprogrammen der letzten Jahre kommen aus der Kampfkunst, aus dem Kampfsport, so, und da ist immer viel so dieses halt dagegen, lass dir nichts gefallen, ne, setz eine Grenze, das waren viel so diese Programme, und der hat im Kindergarten, hat er mit denen so, ne, halt, stopp, Sicherheitsinsel, so diese ganzen Programme gemacht, ich habe gedacht, ja, klingt ganz gut, und dann hat er so dünne Brettchen dabei gehabt und hat die Kinder am Ende dieses Brett durchschlagen lassen, damit die merken, was für eine Kraft sie haben, so mit dem Hintergedanken, ne, du bist stark, du kannst das. Ich habe mir damals nicht viel dabei gedacht, jetzt die letzten Jahre durch die Gespräche, die ich halt auch so mit Lehrkräften und mit Schulsozialarbeit und allen führe. Es ist halt so dieses Ding, wenn du einem 4-5-Jährigen beibringst, dass er Konflikte nicht mit Worten lösen soll, sondern also ihm im Gegenzug beibringst, dass er die Kraft hat, ein Brett durchzuhauen und er diese kommunikative Ebene nie gelernt hat, auf was wird er dann irgendwann zurückgreifen, wenn er nicht weiterkommt? Er wird auf seine physische Kraft zurückgreifen. Und das ist das, was wir leider an Schulen und Kitas ganz, ganz viel sehen, dass gar nicht, also dieses, ich löse einen Konflikt mit Worten, immer mehr nach hinten tritt und die physische Komponente immer mehr in den Vordergrund tritt. Und das ist das Bedürfnis letztendlich bei den Schulen, bei den Kitas, die halt sagen, boah, ich brauche mal wieder andere Ansätze. Und das ist das, wo wir halt sagen, wir versuchen, dass die Kids intrinsisch stark zu machen, dass sie wissen, ja, wem müssen die Klamotten eigentlich gefallen? Wenn jetzt einer sagt, scheiß Schuhe, dann muss ich dem nicht gleich eine reinhauen, sondern wem müssen die Schuhe denn gefallen? Ja, mir. Und wenn der halt sagt, ja, deine Schuhe sind scheiße, dann hat er erstmal nur eine Meinung. Und Meinung kann erstmal jeder haben und nicht jede Meinung, die da ist, ist richtig und wichtig. Und vor allen Dingen muss ich die nicht immer gleich so bierernst nehmen und mich dann in meiner Substanz hinterfragen und angegriffen fühlen. Aber wenn ich halt an mir selber zweifle und mit mir unsicher bin, dann biete ich halt auch da viel mehr Angriffsfläche. So, und wenn dann halt noch es nicht nur bei den Klamotten bleibt, sondern irgendwann die Familie beleidigt wird, ne? Ich komme gerade heute Morgen aus einer 7. Klasse, da hatten wir dieses große Thema. Ne? Frag mal in die Runde, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? 9 von 10 Menschen antworten Familie, ne? Eltern, Familie. Ganz klar, wenn du dann halt irgendwie bei jemandem die Familie beleidigst, dann ist das so der Ansatzpunkt, wo 9 von 10 Menschen auch sagen, nee, ist hier eine Grenze erreicht, ne? Jetzt mache ich irgendwas. Ne? Aber stimmt das denn? Und muss ich dann wirklich austicken, wenn jemand meine Familie beleidigt? Wir versuchen den jungen Menschen halt beizubringen, nein, ne? Und Konflikte auch mal wieder auszuhalten und mal die Meinung von anderen Menschen auch einfach mal wieder auszuhalten und sagen, ah ja, dann sieh du das halt so. Aber ist das für mich dann relevant? Nein, wir können doch auch einfach koexistieren. Also dieses We agree to disagree würde ich mir grundsätzlich viel mehr wünschen, ne? Also über die komplette Gesellschaft, dass man einfach Leute auch mal mit ihrer Meinung mal stehen lässt und sagt, naja, dann denkt das halt, ist okay, muss ich das für mich jetzt als relevant empfinden? Nein, so. Aber du kannst es ja gerne denken, ne?
Das heißt, ihr tauscht oder du tauschst heute dieses Brettchen, was du vorhin mit reingebracht hast, ne, von dem Waldpädagogen von vor 10 Jahren. Einfach aus in Kommunikation, dass hier mehr Kommunikation zum einen, aber eben auch dieses Thema, und das sehe ich in meiner Arbeit ja auch regelmäßig, das Thema Impulswahrnehmung. Ja. Ich habe einen Impuls, folge ich dem gleich? Oder gehe ich jetzt erstmal zurück und gehe nochmal kurz in mich, reflektiere nochmal kurz, dass das eher so das Instrument der ersten Wahl sein darf auch als Option?
Auf jeden Fall, und die Selbstdinge halt stärken, ne? Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstwert, so, das ist so dieses, ne, wenn ich mit mir selber fein bin, das ist ja letztendlich, die großen Säulen der Resilienz sind ja immer Themen, die mit mir selbst zu tun haben, ne, dass ich halt irgendwo bei mir selber drauf gucke. Und klar, wir kriegen immer mal wieder auch die Kritik, dass es heißt, ne, ihr züchtet ja Egoisten, ihr züchtet ja Feiglinge und sowas, wo wir dann sagen, ja, da hat jemand das Konzept noch nicht ganz verstanden, dem dürfen wir da noch ein bisschen mehr erklären, weil es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Narzissten oder so sagen, sondern dass wir den Leuten einfach, also den, sowohl den Kids als auch den Erwachsenen einfach mal wieder beibringen wollen, wer sollte denn grundsätzlich erstmal mit sich, mit dir zufrieden sein, ne? Du selber, weil die meiste Zeit deines Lebens verbringst du halt nur mal mit dir selbst, so. Das heißt ja nicht, dass ich durch die Gegend laufe und sage, ich bin jetzt der Größte, der Geilste, sonst was, ne? Und ihr seid alle doof, sondern dass ich sage, ich bin okay und du bist auch okay. So. Und dann lass uns doch einfach beide okay sein. Das reicht doch für einen Moment erstmal, so, ne? Ne, du darfst dich super finden, ich darf mich super finden. Und dann finden wir uns vielleicht am Ende irgendwie beide super oder wir sagen, nee, ich kann mit dir nichts anfangen. Und es ist ja auch okay, man muss ja nicht mit allen Menschen im Leben immer klarkommen, aber ich muss die dann auch nicht irgendwie beleidigen oder die das spüren lassen oder den eine reinhauen oder was auch immer, sondern ich kann die ja einfach erstmal existieren lassen. Da passiert da dann auf weder was Positives noch was Negatives, so, dann existiert man einfach erstmal nur, ne? Und dann der nächste Punkt ist, wenn wir dann immer da zur Deeskalation versuchen irgendwie zu motivieren, dass wir sagen, ja, dann dreh dich halt rum, geh weg, lass den halt einfach stehen, lass das abperlen und geh halt zu welchen, dreh dich rum zu welchen, mit denen du gut klarkommst, beschäftige dich mit denen. Dann kommt halt so die Kritik, ja, aber das ist doch feige, man muss doch Konflikte irgendwie auch mal aushalten und austragen. Und ich sage, ja, das ist richtig, aber wenn jemand sagt, du bist dumm, du bist hässlich, du, sonst was, ist das ein richtiger Diskurs, den ich führen muss? Ich glaube nicht. Also, über was will ich denn da diskutieren? So, das, es gibt, also, ich weiß, ein großartiger Kollege, der liebe René Bourbonus, der trägt eine Uhr, die heißt der Ticker. Beim Ticker gibst du dein Geburtsdatum ein und dann zählt er dir jeden Tag runter, wie viele, also der nimmt statistische Lebenserwartung dann, so, ne, und zählt dir dann runter, wie viele Stunden bleiben dir noch auf diesem wunderschönen Planeten. Und der sagt in so Momenten, wenn irgendwie sowas kommt, guckt er auf seine Uhr und sagt, ja, habe ich gar nicht mehr die Zeit für mich, mit sowas auseinanderzusetzen. Ja. So, und dann sagt er, lass es stehen, geh jetzt weiter, so, ne, weil der sagt halt auch, Memento Mori und Carpe Diem bedingt sich halt gegenseitig. Und dann ist immer so diese Sache, mit was will ich mich halt beschäftigen? Es sind ja, das sage ich den Kids auch immer, ihr seid freie Menschen. Ihr könnt ja doch entscheiden. Du kannst ja dich gerne daran kaputt reiben, dass du dem jetzt erklären willst, dass du nicht doof bist oder deine Klamotten hässlich. Was könntest du denn alles Schöneres in der Zeit damit anfangen?
Genau, und wenn du das so, aber, ne, auch jemand anderem erklärst, in zigfacher Ausfertigung heißt das noch lange nicht, dass der die Dinge genauso sieht, wie du sie siehst.
Nö, genau.
Ja, das heißt, du hast dich da abgearbeitet und am Ende sagte dir, drückte dir trotzdem noch einen Spruch rein.
Genau, wir haben
Spiel. Von daher ist das, ja.
Sorry, gerne du.
Nee, bitte. Sag, was du sagen willst.
Wir haben so ein schönes Spiel, da geht es darum, ob man die Meinung von Menschen ändern kann. So, ne? Und dann gibt es immer so ein paar im Raum, die vorher sagen, ja, klar, ne? Und dann frage ich immer, was kann man machen? Ja, du kannst den überzeugen, kannst dir richtig Mühe geben, kannst, ne? Dann kommen so ein bisschen so wie kannst dir die Achtung, die Liebe, die Wahrnehmung ja auch so ein bisschen kaufen, so, ne? Tust so das, was der oder diejenige will. Da bin ich ja schon immer ganz angespitzt und denke mir, oh, das wird super, ne?
Oh Gott.
Und dann machen wir so ein kleines Spiel halt, ne, wo ich dann irgendwie den einen rauspicke und sage, ne, was hast du irgendwie für Hobbys? Ah ja, ich mache jetzt irgendein Beispiel. Der steht auf irgendeinem Fußballverein und möchte gern mal in irgendein Land reisen und dann, ne, spiele ich den an und sage, okay, ne, also ich sehe dich jetzt auf dem Schulhof und da möchte ich gerne dein Freund sein. Musst du jetzt mit mir befreundet sein? Und sagen ja halt alle so, ja, nee, müssen, tut das nicht. Meine ich, okay. Dann kriege ich jetzt immerhin mit, der mag diesen Fußballverein und möchte mal da gehen reisen, was isst du gerne? Ja, okay, ne, und dann mache ich mal so dieses Angebot und sag, ey, guck mal, ich schlachte mein Sparschwein und dann komme ich und biete dir 2 Tickets zu diesem, dem größten Spiel, wo du schon immer mal hin wolltest, im tollsten Stadion, in dem Land, wo du immer hinreisen wolltest, Essen geht alles auf meine Kosten und wir fliegen dahin, machen uns eine gute Zeit, kommen danach wieder und dann frage ich dich montags in der Schule und wie war das Wochenende und sag, es ist nicht immer so, ja, war cool und hat's dir gefallen, ja, war super, Trikot mit allen Unterschriften auch cool, ja, super, willst du jetzt mein Freund sein? Und dann siehst du schon manche, die tun sich wirklich schwer und die sagen dann so, ja, und dann sag ich, ja, aber musst du das jetzt sagen? Nee, und dann sag ich, okay, dann sag doch einfach mal nein. Nein, und dann sag ich, ja, scheiße, aber ich habe doch alles gemacht, was du wolltest. Warum willst du denn? Dann löse ich das halt immer auf, sage, kann man die Meinung von anderen Menschen wirklich ändern? Egal, was man in die Waagschale wirft. Und dann haben die meisten dann doch auch die Einsicht, dann sagen, nee, ich glaube, Florian, du hast recht. Das ist so. Ich meine, nee, die einzige Meinung, die du beeinflussen kannst, ist deine eigene. Wie denke ich über mich? Ne? Und gefall ich mir denn so, wie ich bin? Und finde ich mich gut, so wie ich bin? Und das ist so das, wo wir so versuchen, die Menschen generell da wieder ein bisschen mehr hinzubringen, einfach auch mit sich selber mal auseinanderzusetzen, bevor. Und es gibt diesen schönen Spruch, wenn du mit dem Finger auf den anderen zeigst, dann zeigen 4 Finger auf dich zurück.
Ja, absolut.
Und da ist was Wahres dran. So halt, ja. Ne? Und, ne? Das ist immer so dieses, nee, das geht nicht, weil der und der hört ja nicht auf damit. Ja, dann hör du doch auf. Ja, aber es geht nicht, aber verstehe ich, aber was brauchst du jetzt, um aufzuhören? Ja, aber es geht, der muss da auch mit aufhören. Ja, okay, guck mal, da drüben sind 2, die haben Bock mit dir zu spielen. Und der sagt jetzt die ganze Zeit, du Pappnase. Wer trifft denn die Entscheidung, ob du dich jetzt an dem einen abreibst oder ob du darüber gehst und dich mit denen unterhältst und mit denen spielst, die Bock auf dich haben? Ja, aber ich will das klären. Ja, okay, du bist ein freier Mensch, musst entscheiden. Willst du es mit dem klären oder willst du spielen und Spaß haben? Ja, spielen und Spaß haben. Ja, dann geh rüber. Ja, aber der soll, ja, verstehe ich, aber triff eine Entscheidung. Was ist dir wichtiger?
Was ich da gerne auch nochmal als Frage mit reinbringen würde, ist so das Thema Ablenkung grundsätzlich. Ist auch bei mir in der Arbeit, aber auch persönlich immer wieder. Wir sind ja mittlerweile in 2 Welten unterwegs, so sage ich das ganz gerne. Also wir sind in der Offline-Welt, das heißt in der persönlichen Begegnung, die uns aber häufig gar nicht so bewusst ist, weil wir einfach an den Leuten vorbeigehen, weil wir mit den Gedanken entweder in der Zukunft sind, in der Vergangenheit sind. Also dieses Thema Präsenz ist ja einfach auch aus meiner Sicht ein ganz großes und gerade auch für unsere Kinder ein ganz wichtiges Thema. So interpretiere ich es für mich, ne, und sehe das auch bei meinem Sohn. Und gleichzeitig sind wir alle irgendwo auch in der Offline-Welt. Also viele Eltern sitzen mit dem Smartphone auf dem Spielplatz oder sind im Restaurant und das Kind hat das Smartphone. Oder, ne, also nichts gegen Smartphones. Und diese beiden Welten sind auch gut und wichtig. Und ich denke, wir dürfen trotzdem auch als Vorbilder, als Erwachsene da einfach schauen, wie wollen wir damit umgehen, was zeigen wir den Kindern. Und gerade auch diese häufig, ich nenne es immer Reizüberflutung, die wir alle so haben, dieses permanente, ne, permanente Mails, permanente Nachrichten, Push-Nachrichten im schlimmsten Fall, wenn man das nicht ausgemacht hat. Und einfach auch diese Dauer-Online-Zeit macht ja was mit einem. Die Kinder spielen ja schon früh PlayStation und so weiter, ne, die ganzen Konsolen, die damit reinkommen. Wie macht sich das bei dir auch in der Arbeit bemerkbar? Was beobachtest du da? Ich denke jetzt gerade, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die kleineren Kinder, sagen wir mal von 4 vielleicht bis 9 oder bis 8, so in dem Alter, und dann wirklich so von 10 bis 15, 16. Welche Beobachtung hast du? Ist das mittlerweile eine große Herausforderung, insbesondere für die kleinen Kindergehirne, mit all dem irgendwo auch zurechtzukommen?
Ja, ist es jetzt natürlich, ich sag den Satz jetzt einfach, weil manchmal.
Ja. Hau raus.
Der Vorteil für die Kinder und die Jugendlichen ist, dass sie kennen es nicht anders. Das ist ihre Realität. Wir alle digital Emigrierten, das heißt ja alle vor Internetzeit Geborenen, wir haben da noch ein viel größeres Thema mit, dass wir manchmal da nicht hinterherkommen, weil wir anders aufgewachsen sind, weil wir es anders erlebt haben. Das ist so, wie für uns ja Fernsehen schon vollkommen normal war, und wir haben ja unser Leben trotz Fernsehen auch irgendwie auf die Kette gekriegt, auch wenn wir irgendwie am Wochenende vielleicht mal manche von uns den ganzen Sonntag vom Fernseher verbracht haben, so, ne? Und da waren unsere Großeltern ja auch so, die haben gesagt, ja, ihr guckt euch die Augen eckig und was nicht alles, so, ne? Natürlich, die Welt ist schnelllebiger geworden, und uns Alten macht das manchmal ganz schön fertig. Die jungen Leute, die kennen die Welt nicht anders. Das ist ihre Realität. Die werden damit groß, die wachsen damit auf. Natürlich
lernen sie auch damit umzugehen?
Naja, also das ist so diese Sache. Ich werde immer gerne dann so eingeladen zum Thema Medienkompetenz, weil es dann heißt, ne, wir müssen jetzt den Kind, Herr Böse, Sie müssen mal kommen, müssen wir zum Thema Medienkompetenz machen. Die jungen Leute, die sind ja alle komplett verwahrlost, die können ja alle nicht damit umgehen. Und dann sage ich, ja, okay, ich komme gerne. Ja, das ist jetzt überspitzt, sehr überspitzt so, ne? Ja, dann komme ich so, und dann ist so, ich freue mich dann schon, weil ich weiß, das wird unbequem. Ich gehe dann gerne so in den Einstieg rein, dass ich dann sage, ich würde dann gerne aber auch einen Elternabend dazu machen und so, ja, aber ich würde gerne mit den Eltern auch ein bisschen was machen. Und dann frage ich am Elternabend immer, habe ich dann immer mein Smartphone in der Hand und halte das dann hoch und meine so, ja, lasst uns gerne über Medienkompetenz sprechen. Dann frage ich immer, wer von euren Kindern und oder Jugendlichen hat einen App Store und vertreibt Apps? Dann gucken alle ganz irritiert, ah, keiner, okay. Dann mache ich, wer von euren Kindern und Jugendlichen dreht Gewaltvideos und stellt die ins Internet? Dann gucken alle schon etwas entgeisterter, dann sage ich, wer von euren Kindern und Jugendlichen dreht pornografisches Material und stellt das ins Internet? Dann sind alle sehr, sehr irritiert, weil was macht ihr jetzt? Wer von euren Kindern stellt Smartphones her und verkauft die? Und dann siehst du schon, dann grinsen so schon so ein paar, weil sie die Lunte riechen und ahnen, wohin die Reise gehen. Meint, wer macht das denn alles? Wer betreibt App-Stores, verkauft Apps, programmiert Apps? Wer stellt die ganze Video, ganze Material ins Internet? Wer stellt die Handys her? Wer drückt es den jungen Menschen in die Hand? Und dann melden sich so ein paar zögerlich und sagen, naja gut, das machen schon alles wie Erwachsene. Und dann sage ich so, wollen wir dann mal darüber reden, welchen Teil der Verantwortung wir als Erwachsene und als Gesellschaft daran tragen, dass ja. Kinder und Jugendliche einen vernünftigen Umgang mit Medien lernen halt so. Weil ich finde, das fängt halt ganz stark bei uns an und ich nehme mich da nicht raus. Also jetzt nicht, dass jetzt irgendjemand denkt so, oh, das ist so ein ganz hohen Ross. Nee, im Gegenteil. Ich habe die Unterhaltung mit meinen Kindern immer wieder darüber, dass wir Erwachsenen immer sehr schlau dabei sind, dass wir das rechtfertigen, dass wir ganz wichtige Dinge am Handy machen würden. Was überhaupt nicht stimmt. Siehst du, ich sag schon Handy, da sieht man, wie alt ich bin. Am Smartphone machen, das stimmt nicht. Wenn ich mir meine Bildschirmanalysen angucke, dann hänge ich locker dreiviertel der Zeit irgendwo bei Insta oder bei YouTube drin und daddel mir irgendwelchen Blödsinn. Ne? Also das bisschen Online-Banking und E-Mails beantworten, das fällt bei meiner Bildschirmzeit nicht ins Gewicht. Und das ist, glaube ich, so dieser Punkt, wir geben es den Kindern in die Hand. Ich hatte gerade, das ist super, das ist ein tolles Beispiel dazu. Ich habe letzte Woche mit meinem Sohn, der ist im Grundschulalter und der spielt halt auch gerne Switch, das ist vollkommen legitim. Ich habe super Nintendo auch super gerne gespielt in meiner Jugend. Und da ging es darum, dass er mit einem Freund online spielen wollte. Und dann meinte ich so, aha, Grundschule, online spielen, naja, bin ich jetzt als Vater nicht so überzeugt von, aber wie kommunizierst du das an dein Kind? Dann meint, ja, ich kann mir das bei den Eltern von dem anderen auch nicht vorstellen, dass der online spielen kann. Ich glaube, also die haben da, glaube ich, auch einfach aneinander vorbeigeredet, weil die Eltern sagten auch, nein, wir lassen den nicht online spielen. Aber sie hatten so die fixe Idee, dass sie zusammen dann online spielen könnten. Was ja süß ist erstmal, ne? Da ging es ja in erster Linie darum, was zusammen zu machen. Und dann habe ich mit ihm meinte er, ja, warum nicht online spielen? Meinte ich, ja, stell dir mal vor, wir gehen auf den Spielplatz raus und du sitzt in der Sandkiste und baust so ein bisschen vor dich hin und spielst so ein bisschen und dann kommt Kai-Uwe 45 aus Hamburg dazu und setzt sich mit in den Sandkasten und sagt, ach, hi Adrian, cool, bist ja auch hier, komm, wir bauen ein bisschen zusammen was in der Sandkiste. Und dann guckte er mich entgeistert an und meinte, das wäre voll merkwürdig, meinte ich, ja, aber genau das passiert halt, wenn du in so einen Online-Raum gehst. Ich weiß halt nicht, wer kommt da mit rein. Na, also mir geht's ja nicht darum, meinem Sohn jetzt Angst vor irgendwelchen Menschen zu machen, sondern ich meine, du, am Ende ist Kai-Uwe 45 aus Hamburg ein ganz knorke Kerl, der einfach gerne Kinderspiele spielt, was ja legitim ist. Aber wir wissen's halt nicht, wir kennen ihn nicht. Und du hast ja gerade selber gesagt, auf dem Spielplatz würdest du das ja auch nicht wollen. So, und da wurde es für ihn auf einmal begreifbar, was diese Online-Welt eigentlich bedeutet. Und das ist sowas, da gibt's total coole Videos zu, ne, wo so ein Junge im Bett liegt und der Vater sitzt dann neben dran und dann sitzen irgendwelche Leute, der Junge guckt immer in irgendeine Ecke und dann sitzt irgendeiner, der seine Kinderfotos durchguckt und der Vater sagt, nö, das ist schon okay, das ist so und so, der macht das nur so. Und dann gehen sie halt so verschiedene Szenen halt durch, wo wir halt dann einfach feststellen, so, nee, also wir würden das in der realen Welt, du hast ja auch eben von so zwei Welten gesprochen halt, ne? In der realen Welt würden wir das nie zulassen, dass unsere Kinder sowas mit sowas konfrontiert werden. Nur weil es in der digitalen Welt etwas anonymer ist, sollten wir da trotzdem uns Gedanken drüber machen als Erwachsene, ne? Und ich glaube, das ist so dieser Punkt, die Kinder und die Jugendlichen, die haben oftmals gar keine andere Chance, weil wir es so unreflektiert ermöglichen und so oftmals auch unreflektiert vorleben, so, ne? Und warum sollten die anders sein als wir am Ende des Tages, ne? Also die kommen ja nicht von alleine darauf, jetzt zu sagen, ich mache das jetzt so, ne?
Was rätst du Eltern, die genau in diesen Situationen auch sind, die ja da vielleicht auch sich selber gar nicht unbedingt zu reflektieren, noch nicht, nach unserem Gespräch dann vielleicht schon, ja. Wie sie damit umgehen können, weil letzten Endes, also ich bin beispielsweise jetzt als Mama überhaupt kein Freund von Verbote, ich setze mich dazu, ich lasse mir das zeigen, ich lasse mir das erklären, ich frage, warum ist es dir jetzt wichtig, um einfach selber zu verstehen und mich da so ein bisschen reinholen zu lassen. Was können wir machen, um da, ich sag mal, auf jeder Ebene, sowohl die Kinder, dass sie einfach in ihrer Entfaltung sich entfalten können, aber auch wir, um sie da zu unterstützen, was jetzt das Thema Medienkompetenz betrifft. Hast du da vielleicht mal so 2, 3 Tipps, die du teilen kannst?
Den wichtigsten hast du eben schon gesagt, ist sich zusammen, also Zeit nehmen. Zeit nehmen, den ganzen Kram nicht on the fly machen, sondern wirklich sich Zeit nehmen, mal hinsetzen, zusammen und Zeit nehmen und reden. Ich glaube, dass da hast du eigentlich die wichtigsten Punkte gerade schon mit gesagt. Ich durfte vor zwei Monaten oder sowas, durfte ich ein echt cooles, langes Interview für den Wiener Standard geben und da war auch genau dieses Thema. Die haben das einen ganz tollen Punkt rausgearbeitet als Headline oben drüber. Da ging es auch drum, der Titel war: Manchmal reichen 30 Minuten am Tag, um viel zu verändern. Und da ging es darum, wie man eine gute Verbindung zu seinem Kind aufbaut. Und ich bin großer Freund davon, ich meine, du wirst es bestimmt als Coachin auch bestätigen, dass man nicht irgendwo sich an den Tisch setzt, am besten dem Gegenüber noch eine Lampe wie beim Verhör ins Gesicht hält und sagt, so, und jetzt erklär dich mal. Sondern dass man im Spielerischen, ne, setz dich mit deinem Kind zusammen, nimm dir doch, also, ey, man muss doch auch nicht immer alle auf alles mega Bock haben oder alles total geil finden und abfeiern, was Kinder Spaß haben. Aber es ist doch auch manchmal einfach cool, Zeit zu verbringen. Ich weiß, dass manche Spiele, auch hier online, also hier so, nicht Online-Games, Quatsch, so Videospiele, die mein Junior spielt, ja, die sind okay, aber die hauen mich jetzt nicht vom Hocker. Aber dann setze ich mich mit dazu und dann spielen wir einfach mal ein bisschen und dann frage ich ihn mal, was ist denn so cool da dran? Warum spielst du das so gerne? Was machst du denn da? Ne? Also wenn ich mit dem Minecraft spiele, das verdient nicht den Namen Spielen. Er spielt, er baut, ich suche eine halbe Stunde lang Klötze im Inventar. Aber ich bin da und ich teile das mit ihm so, ne? Und dann erzählt er ganz viel nebenbei. Dann erzählt er einfach ganz viel nebenbei und dann erzählt er manchmal auch irgendwelche Stories, wo dann hörst du, oh, okay, was hat der so und so gemacht? Was ist bei dem passiert? Oh, okay, ne? Und da kriegst du alle Infos. Ne, und das ist so, ich weiß, im Coaching mit Kindern, ich setze mich mit denen ja auch nicht irgendwie jetzt Sessel gegenüber und sag so, und jetzt erzähl mal, ne, warum bist du hier und sowas, sondern da hast du einfach ein paar Puppen, da hast du ein bisschen Spielzeug, ein bisschen Lego auf dem Boden stehen und dann sagst du, komm, wir spielen mal was, komm, wir malen was zusammen, auf was hast du Bock, such dir einfach irgendwas hier aus und dann spielen wir jetzt einfach mal was. Und dann fangen Kinder an zu erzählen und das machen Jugendliche genauso, wenn du dich für sie interessierst. So, das Interesse muss da sein, es muss ein ehrliches, aufrichtiges Interesse sein und wie gesagt, es braucht nicht viel, also 30 Minuten am Tag, ich weiß, unter diesen Artikel hatte eine Mutter drunter geschrieben, oh mein Gott, ich kann mir das ganz schwer vorstellen, dass es Menschen gibt, die nicht mindestens 30 Minuten am Tag für ihre Kinder aufbringen, meinen sie das ernst, so, ne? Oh, und wow. So, wo ich meinte, schön, dass es bei dir so ist. Aber aus meiner beruflichen Erfahrung, jetzt möchte ich auch jetzt nicht zu sehr irgendwie alles schwarz malen. Natürlich hat man ja beruflich bedingt auch einen verzerrten Blick, weil ich habe ja jeden Tag immer nur mit den Fällen zu tun, die Hilfe brauchen. So
das
diese
ist
ganzen
ein anderes Problembewusstsein als
klar,
ist,
ne? Diese Millionen Familien, die da draußen sind, bei denen es einfach super läuft, die genau das tun, die in einen guten Dialog mit denen habe ich ja relativ wenig Berührungspunkte einfach, ne?
Im Grunde auch ausbalanciert.
So ja, zwischen, so, ne? Ja. So, ne? Aber ich glaube, das sind so die großen Schlüssel. Nimm dir einfach mal wieder Zeit, weil ihr werdet beide einfach daran partizipieren und profitieren. Du am Ende lernst, also ich lerne immer wieder was Cooles von meinen Kids dazu, auch heute
jeden
in der
Tag.
Schule.
Ich, voll.
Ey, ja. was ich jetzt die Woche in der Schule, in dem Austausch mit das, siebte Klassen sind das aktuell, was du da mit denen lernst, das ist phänomenal. Das ist total toll, also, wenn man Bock drauf hat. So, ne?
Was denkst du, sind aus deiner Erfahrung jetzt die größten Herausforderungen, die unsere Kids und unsere Teens aktuell in der jetzigen Zeit haben? Ist es, dass die Erwachsenen zu wenig präsent sind, zu wenig zuhören? Kinder vielleicht auch so schnell labeln. Das ist das, was ich immer wieder auch beobachte. Mhm. Ne? Also das Kind ist halt so. Nein, wieso? Also ne, jedes mhm. Kind, niemand ist halt so. So. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderer Sichtpunkt. So. Ja. Was denkst du, was sind die größten Herausforderungen?
Ich habe ein großes Vertrauen in die Generation. Gerade die Generation Alpha gefällt mir unglaublich gut, muss ich sagen. Da sage ich gleich was zu, warum ich das jetzt so sage. Ich habe die Woche eine Hospitantin dabei gehabt und die fragte mich auch so, ne, so ein paar Sachen. Und dann habe ich dir folgende Geschichte erzählt. Es ist schon wieder ein paar Jahre, ja, 2-3 Jahre. Da war ich auch mit zwei Kolleginnen unterwegs, die bei mir hospitiert haben. Und die haben mehrere Schulen mit mir begleitet. Und wir waren erst in so, ich sag mal, Brennpunktschule, aber also gute Schule, die machen viel richtig, aber die haben halt schon auch einiges einfach sozial aufzuarbeiten und aufzufangen dort. Eine Gesamtschule mit Haupt- und Realzweig nur, also ohne Gymnasialstufe. Und danach waren wir in einer kleineren Privatschule in einem relativ noblen Gegend hier bei uns in der Ecke, wo ich reingefahren bin und so dachte, wow, das ist aber krass, ne? Da hattest du so Tore und so Hecken und dann Kiesauffahrten bis zum Horizont und dann so Villen und ich dachte so, bin ich hier überhaupt richtig? Und die zwei Ladies unterhielten sich dann in der Pause so mit mir und meinen, boah, ist schon ganz schöner Kontrast, oder? So erst diese Brennpunktschule, so, ne, vom Umgang und von dem, wie die miteinander unterwegs sind und dann jetzt hier, das ist ja schon eine andere Welt, ne? Und dann guckte ich sie an und meinte so, okay, ne, was meint ihr jetzt damit? Meinte sie, naja, also so der Umgangston und so, das ist doch schon was ganz anderes hier, wollen wir hätte. Ja, oberflächlich schon, aber guckt mal bitte dahinter. Dann meinte sie, was meinst du denn jetzt? Meinte ich, naja, also an der Hauptschule heißt es, also ich spreche das jetzt nicht hier so aus, so, ne, du Haarsohn und ne, ich äff deine Mutter und sowas. Und hier heißt es, ne, ihr Geringverdiener, ihr fahrt ja noch nicht mal einen Tesla. Weil wir haben halt einfach Themen verursachen Symptome. Wenn es ist vollkommen egal, ob Mama und Papa nicht da sind, weil sie 3 Jobs haben und irgendwie versuchen, die Familie durchzubringen. Oder ob Mama und Papa den ganzen Tag für die Deutsche Bank um die Welt chatten und nicht da sind. Wenn Eltern nicht da sind und sich nicht um die Erziehungsarbeit kümmern und nicht ihre Kinder nicht begleiten können, dann hat das am Ende des Tages eigentlich immer die gleichen Symptome hinten raus. Unterschiedliche Ausprägungen. So, ne? Also ne, klar, in dieser Privatschule, das klang alles ein bisschen schicker, ein bisschen eloquenter, aber die Themen dahinter waren genau die gleichen. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich fand das an der Gesamtschule, ich fand das sogar ehrlicher, so, ne? Die haben das nicht so, das war nicht so süffisant verpackt, so, weißt du, sondern die haben einfach ganz straight rausgehauen, ne? Aber die Symptome sind am Ende des Tages bei beiden die gleichen. Und das ist so dieser Punkt, da haben wir ein großes Ding. Viele Eltern, die jetzt Eltern sind, sind Generation Betreuung. Das heißt, die sind schon in der Betreuung aufgewachsen als Kinder, als Jugendliche und haben gar nicht mehr so Familienleben so richtig mitbekommen. Und die stehen derzeit, also ich erlebe sehr, sehr viele bemühte, engagierte Eltern, die es richtig machen wollen, aber die gar nicht so ein richtiges, also die kein Bauchgefühl haben, sagen wir es mal so. Ne, die haben kein Bauchgefühl, was bedeutet Erziehung. Und deswegen suchen die so viel nach Ankern und nach Hilfsmitteln und nach Leinen, an denen sie sich orientieren können. Und dann kommen wir ein bisschen zu dem, was du vorhin sagtest, die ständige Verfügbarkeit von allem. Und das sind gerade so die älteren Generationen, ich sag mal Millennials und auch Gen Z, die jetzt so dann ja so die Elterngeneration von den Kindern im Grundschul- und Kindergartenalter sind, die haben dann 50 Ratgeber gelesen. Die folgen 2000 Influencern. Ja. Die gucken ein Tutorium nach dem anderen, die gucken ein YouTube-Video nach dem anderen und dann sind die oftmals so verunsichert, dass sie denken, bevor ich jetzt irgendwas falsch mache, mache ich lieber gar nichts. So.
Und sie haben natürlich auch noch ihre eigenen Themen, wenn ich da direkt.
Ja, ja, natürlich.
Das heißt, so, die sind, ne, wir sind ja auch alle mit unserem eigenen Rucksack noch am Start.
Das ist richtig, ne? Ich meine, gut, das hatten unsere Eltern auch und das hatten unsere Großeltern auch, ne? Das schleppt jeder immer so ein bisschen mit sich rum. Wir haben heutzutage ein anderes Bewusstsein dafür entwickelt, wie man so Sachen aufarbeiten kann. Finde ich auch gut, finde ich vollkommen richtig, bin ich sehr dankbar für. Ne? Und was ich zum Beispiel immer mit reingebe, ist, egal ob jetzt bei den Eltern oder so, ich sage, ey, ihr müsst nicht das machen, was ich euch empfehle. Den Anspruch habe ich gar nicht. Ich habe nicht die Eitelkeit zu sagen, eben alle müssen das machen, was ich sage. Aber tut euch und euren Kindern bitte folgenden Gefallen. Entscheidet euch jetzt bitte mal für eine Linie Und die zieht ihr jetzt auch einfach mal eine Weile durch. Bleibt da bitte, ne, das, was wir den Kindern beibringen, bleibt dran mit hoher Energie. Das macht ihr bitte jetzt auch einfach mal. Ob das das ist, was ich mache, betrachtet es als Buffet, pickt euch das raus, was ihr sagt, das machen wir jetzt mal. Und macht nicht die Quadratur des Kreises, nicht irgendwie 50 Sachen, nehmt euch 2, 3 Sachen. Und die macht ihr konsequent jetzt einfach mal weiter und dann beobachtet ihr mal, was dann passiert. Und die, die sich drauf einlassen und das tun, sagen, ach, guck mal, Rahmen, Regeln, Rituale, stark, das funktioniert ja auf einmal. So, und dann kommt wieder Struktur und Ordnung und Klarheit rein und wir haben so dieses Bild vom Mobile, ne? Du hast so ein Mobile, da hängen ja verschiedene Teile dran und wenn du unten die kleinen Teile anstößt, ja, dann bewegen die sich manchmal so ein bisschen hin und her, aber am Mobile selbst passiert nichts. Wenn du aber diese 2 großen Teile in der Mitte anstößt, dann wackelt das ganze Ding hin und her. Unten die kleinen Teile schlagen richtig Kapriolen und manchmal sind oben die 2 großen Teile schon zur Ruhe gekommen und hinten die pendeln immer noch hin und her. Und wenn du das jetzt auf den Kontext Familie überträgst, ne, die 2 großen Teile in der Mitte sollten idealerweise irgendwie die Eltern sein, in was für einer Konstellation auch immer, ne? Also, aber das sollte immer so, oder auch ein Teil ist, ob du alleinerziehend bist, will jetzt keinen hier ausschließen, ne? Also auf jeden Fall gibt's so dieses tragende Teil Erwachsene in der Mitte. Und die, manchmal pendelt die unten hin und her und wir denken so, ja, aber warum ist so viel Bewegung bei den Kindern drin? Ja, weil wir schon zur Ruhe gekommen sind, aber wir haben vielleicht den Anstoß gegeben, dass das Ganze in Unruhe gekommen ist, so, ne? Und das ist sowas, wo ich mir denke, ja, es liegt einfach viel an uns Erwachsenen, so, ne? Dass es so läuft, wie es halt läuft, weil die Generation Alpha finde ich cool. Kleine Story dazu. Ich war in der Schule und war irgendwie jetzt auch so regnerische Jahreszeit wie jetzt. Und dann war Pause und es war Regenpause und die fragten, können wir im Klassenraum bleiben? Und die Lehrerin sagt, ja, müsst ihr in der Böll fragen, mir ist das doch egal. Muss der ausmachen, wenn ihr nervt, schmeißt euch raus. Meint ja, alles gut, bleibt ruhig, ne? Und dann sitze ich mit denen so drin, unterhalte mich mit so ein paar und gucke mich so um. Und dann habe ich Folgendes gesehen. Da waren 2 Mädels, kamen aus dem Kickboxen, aus dem Kampfsport, ne? Und die haben sich wirklich, also jetzt, die haben nicht, hatten keinen Streit, sondern die haben einfach so einen Showkampf gemacht. Ne, die haben sich wirklich hier durch die Klasse geworfen und und haben gelacht dabei und hatten einen Riesenspaß. Ne, die andere, die so in Submission so runtergehalten, Arm festgehalten, dann hat sich wieder rausgewunden. Ich denke mir so, wow, okay, krass, geht ja gut bei den Sachen. Blick nach rechts und da stehen 2 Jungs und die tanzen Tango. Walzer, tanzenden Walzer. Und ich sitze da drin und denke mir, boah, was seid ihr für eine geile Generation, wo einfach jeder so sein darf, wie er will. Ich bin in meine Schulzeit zurückgegangen und hatte schon die Sprüche im Kopf, was da für Wörter sowohl zu den Mädels auch zu den Jungs geflogen sind. Und da hat diese Generation gerade, und das ist so vielleicht der Vorteil an einem Internet und an der Vernetzung und an der Globalisierung, die sind einfach viel, viel offener, die nehmen die Menschen viel mehr so, wie sie sind einfach, ne? Also du kannst, kaum SUA ist bei denen wirklich viel ausgeprägter als bei uns. Die denken nicht so in Schubladen und das finde ich bei der Generation wirklich sehr, sehr bewundernswert und sehr angenehm.
Das ist total toll zu hören. Also das, ja, finde ich mega schön. Ja.
Und das ist kein Einzelbeispiel gewesen. Die ticken weitestgehend so.
Ja, und das brauch's, ne? Also, ja, wir brauchen nicht noch mehr, ja, Bewertung, auch wenn jeder sagt, bitte Bewertung, Bewertung hier, Bewertung da. Also im Grunde weniger. Also gerade was uns Menschen betrifft.
Ja.
Ne? Also, dass wir da einfach sagen, jeder ist gut, so wie er ist, mit dem, was er gerade hat. Und jeder ist genau an der richtigen Stelle da, wo er gerade ist.
Ja.
Und wenn man das Gefühl hat, man will an eine andere Stelle, dann darf man sich da eben entsprechend hinbewegen. Lass uns mal ganz kurz zusammenfassen. Also die Kids und Teens brauchen im Grunde genommen Aufmerksamkeit, ne? Dass wir hier als Eltern da einfach auch die halbe Stunde damit reinnehmen, um sie aktiv stärken zu können. Sie brauchen Anteilnahme. Das habe ich jetzt mitgenommen, nochmal separat. Also, ne, dass wir einfach auch uns in ihr Leben mit integrieren und nicht davon ausgehen. Das war beispielsweise so auch in meiner Kindheit, ne, da ging es nicht darum, dass meine Eltern sich in mein Leben integriert haben, sondern ich durfte mich in ihr Leben integrieren. Das ist ja schon eine andere Geschichte. Viele würden das auch möglicherweise kritisch sehen, dass wir zu viel die Kinder und so weiter, aber das ist ein anderes Thema, das machen wir jetzt nicht auf. Das nächste, was ich mir mitgenommen habe, ist im Grunde auch dieses Thema Kommunikation, um die Kinder da zu stärken, immer wieder auch ins Gespräch zu gehen. Hast du noch einen Gedanken, den du uns als Eltern mitgeben kannst, um die Herausforderungen der Kinder, ja, um sie da zu stärken?
Auf jeden Fall. Klarheit und Authentizität sind noch ganz, ganz wichtige Punkte. Ne? Also hab für dich klar, was willst du eigentlich? Also, ne, wie willst du das miteinander mit deinem Kind aussieht halt so, ne? Und nicht einen Tag das, den anderen Tag das, sondern hab irgendwo Klarheit für dich und biet einen klaren Rahmen und klare Regeln, in denen deine Kinder sich bewegen dürfen, weil Kinder wollen Leitplanken heißt das Wort, Leitplanken, an denen sie sich lang orientieren können, und je klarer in diesen Leitplanken dürfen sie sich dann frei entfalten, frei bewegen, aber das ist jeher so, dass Kinder das brauchen, und das hat nichts mit Bestrafen, Bevormunden oder eine Persönlichkeit zu unterdrücken zu tun, sondern das gibt Sicherheit. So, das ist das eine. Und das andere ist halt, gerade wenn es um das Thema Jugendlich geht, du musst authentisch sein. Dieses, früher ist es ja, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, ich sag ja heutzutage immer, solange du dein Smartphone in mein WLAN einloggst, diese Sprüche, die kommen halt nicht gut an. Die haben bei uns nicht funktioniert und die funktionieren auch heute nicht, ne? Das heißt, wenn du irgendwie sagst, kleb nicht die ganze Zeit am Smartphone und hängst aber selber die ganze Zeit am Smartphone oder vorm Fernseher oder sonst was, dann spielst du deine Glaubwürdigkeit. Dann wird dein junger Mensch halt auch zu Recht sagen, ja, nee, du brauchst mir hier gar nichts erzählen. So, weil denen ihre Aufgabe ist ja in der, ja, ne? Denen ihre Aufgabe ist in der Pubertät ist ja, unsere Werte zu hinterfragen, um zu gucken, welche passen zu ihnen. Ne, um eine Persönlichkeit zu entwickeln, musst du ja dein Gegenüber in der Konsistenz mal hinterfragen und mal schauen, ist der eigentlich sattelfest oder wackelt der oder diejenige direkt, wenn man ihn nur mal einmal anstupst, so, ne? Und das ist wichtig. Also, ne, wenn du, und wir haben einen ganz, ganz wichtigen Satz, den geben wir immer wirklich von Kindergarten an weiter. Ich bin nicht perfekt und das ist gut so, aber ich gebe mein Bestes und mag mich. Und das möchte ich eigentlich immer allen mit an die Hand geben, zu sagen, es geht nicht darum, irgendwas perfekt zu machen, sondern es geht immer darum, sein Bestes zu geben und auch mal zu sagen, ja, für den Moment ist es das jetzt so einfach halt gewesen. Und ja, ich weiß, ich rauche halt immer noch und ich würde es auch gerne aufhören. Ich kann dir nur empfehlen, fang nicht an zu rauchen. Aber ich kann es dir auch nicht verbieten, weil ich mach's ja auch. So, ne? Und dann ist das eine komplett andere Ebene, wie man miteinander darüber redet, anstatt zu sagen, wenn ich dich dabei erwische, dass du rauchst, dann Donnerwetter, so, ne? Das wird nicht funktionieren.
Das ist das Thema Augenhöhe, ne? Also einfach auch auf Augenhöhe den anderen da zu sehen.
Ja, ja.
Wenn du jetzt Eltern hast oder auch eine Schule hast, oder beziehungsweise an dich das Thema herangetragen wird, ich stell fest, mein Kind zieht sich so ein bisschen zurück. Es könnte sein, dass da vielleicht gerade Mobbing mit im Spiel ist, weil die Kinder ja versuchen häufig, die Dinge auch erstmal untereinander zu regeln, und dann nicht gleich irgendwie zum Klassenlehrer rennen und oder auch den Eltern sich dagegen überöffnen. Was rätst du diesen Menschen, denen das vielleicht, die diese Vermutung haben, wie kann man da vorgehen, um das Kind zu unterstützen, ohne übergriffig zu sein? Denn das ist ja häufig auch ein Thema, dass Eltern dann relativ schnell übergriffig werden. Und keine Ahnung, dann direkt lospoltern und so, das ist ja oft auch, kann auch schwierig werden, finde ich.
Also wenn ich so einen berechtigten Verdacht habe, oder muss ja noch nicht berechtigt sein, wenn ich so ein Bauchgefühl habe, dass ich denke, irgendwas könnte jetzt sein und mein Kind sich vielleicht noch nicht öffnen kann, um das zu erzählen, ist je nachdem, welches Alter halt, ne, gerade bei Kindern, also nicht Jugendlichen, sondern Kindern, ist es dieses, was ich eben schon gesagt habe, dass man sich dann zum Beispiel mal einfach beim Spielen mit dazusetzt und sich mal unterhält, ne? Und dann kommt vielleicht so Sachen wie, was ich greife jetzt mal irgendwie hier so Pokémon oder sowas, ne? Und dann, ja, und warum jetzt ausgerechnet das Pokémon? Warum findest du das so cool? Ah ja, das ist unzerstörbar oder das kann sich unsichtbar machen, ne? Und das können dann manchmal so Indizien sein, wo man sagt, ah, okay, und warum ist das so cool, sich unsichtbar zu machen? Ja, dann kann man auch manchmal vor denen abhauen, die einen ärgern wollen. Ah, okay, wieso? Warum willst du abhauen vor jemandem, der dich ärgert? Naja, und dann fangen Kinder oftmals an zu erzählen und erzählen dann so, naja, da gibt's ja den so und so und die ärgern ja immer wieder und die haben jetzt so blöde Sachen gesagt. Was haben die denn gesagt? Ja, das mag ich nicht so gerne erzählen. Ah, ist klar, musst du nicht so, ne? Und dann halt auch aufhören. Und wenn ich halt irgendwann alleine nicht weiterkomme, dafür gibt's ja dann fachkundiges Personal. Also ob es dann, ich würde immer mit der Schule wirklich, aber auch da nicht reingehen von wegen, ja, was macht ihr hier für einen Scheiß, ihr müsst das anders machen, sondern vernünftigen Dialog, sagen, hallo, uns ist das und das aufgefallen, wie erlebt ihr das denn in der Schule, seht ihr das hier auch, ist da irgendwas vorgefallen? Und dann werden Schulen und werden Lehrkräfte in der Regel immer irgendwo unterstützen, ne? Aber wenn ich gleich poltere und mit rechtlichen Konsequenzen oder sonst was drohe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn eine Schule halt sagt, stopp, einen Moment. Nee, also, und dann gibt's Schulsozialarbeit an der Schule, in der, also oftmals, nicht immer, aber es wird immer mehr, Gott sei Dank. Und ich kann mir halt auch ansonsten, weil meine Tochter hat vor ein paar Jahren eine coole Sache zu mir gesagt, die sagte, Papa, ich feiere deine Arbeit, alles cool, ich like das auch und ist super, also die ist schon ein bisschen älter, ne, die ist, jetzt auch schon im Teenie-Alter. Und die meinte, ich like das alles, ich finde das super, ich feiere das, aber zu Hause brauche ich keinen Coach und keinen Trainer, da hätte ich gern Vater.
Das hab ich auch schon gesagt, ne? Bekommen.
Super, ich finde das total toll. Die Aussage hat sie ein, zwar immer, glaube ich, schon bereut, weil Papa sagt halt auch mal so, nee, weißt du, boah, ey, ganz ehrlich, ich finde das gerade kacke. Das nervt mich gerade so, ne? Ich würde nie jetzt die Person kritisieren, aber das Verhalten natürlich so, ne? Sag nie, das nervt mich gerade, was ihr da macht. Und deswegen, alle, die jetzt dazuhören, ihr müsst keine Therapeuten sein, ihr müsst keine Coaches sein, ihr dürft einfach Eltern sein. Und Eltern machen die Elternarbeit, und wenn ihr da an eure Grenzen stoßt, dann geht ihr zum Kinderarzt und dann redet ihr mit denen mal drüber und dann guckt ihr, ob ihr vielleicht einen Zugang zum Kinderpsychologen bekommt oder zu einem Coach oder was auch immer. Wenn euer Kind irgendwelche Themen hat, irgendwelche Sachen, wo es mit euch nicht drüber reden will oder nicht kann oder irgendwas ist, wo es vielleicht aus Scham, Unsicherheit, weil es euch nicht belasten, was auch immer, ne? Dann holt ihr euch einfach professionelle Unterstützung dafür. Da gibt's so viele, und geht da bitte gerne immer als allererstes über die Schule oder über einen Kinderarzt. Das wäre so meine Empfehlung.
Ein Kindergarten?
Oder Kindergarten, klar, ne? Wenn man im Kindergarten ist, ne? Dann ja, über die Erzieher dort gehen. Ja, ich bin immer mehr im Schulkontext gedanklich, ja. Ne? Also einfach immer über das pädagogische Personal gehen, sucht mit denen das Gespräch. Und ansonsten kann man auch immer gerne Kinderarzt, Kinderärztin einschalten oder macht euch halt selber auf die Suche und guckt nach Coaches, Trainern, sonst was, nach Angeboten. Wir können auch immer mal, ja, da führt man ein Erstgespräch und dann können wir auch sagen, ob ein Training oder sowas ist oder ob man dann sagen, redet doch mit dem Thema eher erstmal mit dem Arzt oder sowas darüber, je nachdem, was es halt für eine Thematik ist. Ja.
Wir werden, oder beziehungsweise ich werde alle Links auch zu Starke Cool Kids hier in den Starke Kids School, hier in die Shownotes auch verpacken. Also den Link findet ihr unterhalb der Folge dann in den Shownotes. Wenn dann nochmal, vielleicht auch von Seiten, ne, wenn jetzt eine Erzieherin zuhört oder eben auch ein Lehrer, eine Lehrerin, dann könnt ihr euch da einfach auch an den Florian und sein Team eben wenden. Sind auch ganz viele tolle Infos auf der Webseite zu finden. Hast du denn zum Schluss unseres Gesprächs noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du teilen möchtest, wo du sagst, da will ich euch nochmal kurz mit reinnehmen?
Ja, seid milde mit euch selbst und anderen. Das ist so, ne? Macht euch selber nicht fertig und macht andere nicht fertig. Und guckt immer mal gerne bei euch drauf, bevor ihr irgendwie sagt, das geht nicht, weil der oder die oder sowas, ne? Und ich schließe letztendlich am Ende immer gerne wieder mit diesem, ne, ich bin nicht perfekt und das ist gut so, aber ich gebe mein Bestes und mag mich. Und jeder Mensch handelt immer aus seinen besten Möglichkeiten heraus, ne? Und wenn man manchmal selber daran zweifelt, mache ich das jetzt als Vater oder als Mutter gut? Du machst es, du gibst in dem Moment immer dein Bestes, und wenn du selber nicht weiterkommst, trau dich einfach, dir Hilfe zu holen. Und das ist was, wo man wirklich sagen muss, um jetzt auch hier vielleicht persönlich zu enden, das ist mit der ständigen Verfügbarkeit von Dingen ja heutzutage großartig. Also Du hast ein tolles Angebot, du wirst immer irgendwas finden, was zu dir passt, was für deine Situation passt. Irgendjemand finden, der zu dir passt, der dir hilft, trau dich einfach, ne? Und wenn du selber vielleicht struggles oder so, du darfst dir auch selber Hilfe holen, ne? Es ist, wir haben immer gerne andere im Blick und sagen, wir wollen unsere Kinder unterstützen, wir wollen unseren Partner, unsere Partnerin unterstützen. Du darfst aber auch gerne bei dir selber einfach gucken, weil ich habe meiner Tochter haben wir sehr früh folgenden Satz beigebracht: Achte immer gut auf dich selber, denn nur wenn du gut auf dich selber achtest, kannst du auch gut auf andere achten.
So und wichtig, ja.
Das glaube ich ist
Beispiel auch mit wichtig. Den Masken im Flugzeug.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Darfst du ja auch erstmal dir die Maske aufsetzen, bevor du andere dabei unterstützt.
Genau, ja.
Das wird aber häufig irgendwie, ne, weil wir ja doch gerne im Außen die anderen da erstmal, und dann vergisst man sich selbst, und das kann fatale Folgen haben.
Absolut.
Ja. Was, meine letzte Frage an dich, was machst du, um für dich in deiner inneren Kraft zu bleiben, neben all den, du hast ja vorhin gesagt, ne, die Arbeit sind 4-5 Stunden, die Buchhaltung, die Steuer und so weiter. Ja. Ansonsten, aber was machst du für dich aktiv, damit du eben dir zuerst die Maske aufsetzen kannst? Auf was achtest du besonders?
Oh, die Frage würde ich gerne skippen, aber ich werde sie trotzdem beantworten.
Danke.
Ich bin da vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel, ich bin da ganz ehrlich. Ich habe auch viel immer erstmal andere auf der Agenda, bevor ich an mich selber denke. Ich habe Gott sei Dank über die letzten Jahre so ein paar Sicherheitsmechanismen entwickelt, dass wenn der Druck bei mir zu groß wird, meistens passiert das, wenn ich im Auto sitze, ich durchatme und sage, muss ich das? Nein, muss ich nicht. Muss ich das? Nein, muss ich nicht. Muss ich das? Nein, muss ich nicht. Muss ich das? Nein, muss ich auch nicht. Und das muss ich auch nicht. Und dann atme ich nochmal tief durch und merke, ach krass, eigentlich muss ich das alles gar nicht. Ich hatte wieder das Gefühl aus Verantwortung, aus Pflichtbewusstsein, aus was auch immer heraus. Ich bin ein großer Kümmerer. Ich übernehme gerne wirklich richtig aufrichtige Verantwortung für Menschen und für das, was ich tue. Ich übe mich da drin, ich bin ja noch klein, ich bin ja noch jung, ich bin mir ganz sicher, dass ich da noch besser drin werde. Das ist was ich für mich ganz persönlich, um jetzt mal so ein bisschen auch den Menschen dahinter noch ein bisschen mehr zu zeigen, immer wieder auf die Agenda nehmen darf, was tut mir gut. Ich bin sehr eremitisch veranlagt, ne? Wenn ihr mich jetzt so hört, denkt ihr vermutlich, boah, das ist ein total selbstbewusster Typ und ne, der erschüttert nichts. Die Menschen sind manchmal etwas überrascht, wenn sie mich dann in Real Life live sehen. Ich halte dann irgendwie einen Vortrag oder spiele ein Programm oder sonst was, bin halt der Entertainer. Und wenn man mich dann irgendwie hinter der Bühne kennenlernt, merkt man, ach krass, der ist ja total introvertiert eigentlich so, ne? Der ist ja gar nicht so, keine Rampensau. Und das ist sowas, warum ich gar nicht mehr so dem Rockstar-Dasein hinterher weine, weil ich früher halt auch versucht habe, was zu sein, was ich gar nicht war. So, ne, ich bin nicht so eine Ramsau. Ich bin eher sehr introvertiert. Ich bin fast schon schüchtern manchmal, je nachdem, wer mich was fragt, so im privaten Kontext. Und sehr eremitisch. Das heißt, für mich ist immer wichtig, mir viel Auszeiten zu nehmen, in denen ich einfach nur, ich bin, Ruhe, kein Smartphone. Und dann einfach mal, ja, gerne auch einfach nur mal auf meinem Teppich liege und atme. Rausgehen in die Natur, das tut mir gut. Zeit mit meinen Kids verbringe. Also wirklich einfach ich lasse die dann auch machen, lasse die erzählen, ich sitze dann nur daneben, hau ab und zu mal irgendeinen Schenkelklopfer raus, dann lachen die wieder und dann ist es gut. Und Freunde tut mir unglaublich gut. Ich habe gerade am Wochenende hier eine ganz, ganz tolle kleine Runde mit meinen Freunden gemacht. Das ist so. Aber tatsächlich bin ich so einer, ich sitze viel daneben und höre zu. Ich bin gar nicht so derjenige, der so groß die Gespräche führt. Ist auch im Team so, ne? Die erzählen dann ganz viel, unterhalten sich und ich bin oftmals eher so dieser Zuhörer, ja. Ja, ja, also jetzt habt ihr jetzt den privaten Florian Böll hier noch ein bisschen kennengelernt.
Ja, danke. Ja,
aber cool, danke, Frage. Schön. Ja, tolle Frage, kommt selten
Endes
sowas.
Ist es ja auch total wichtig, weil ne, gerade auch hier der Wolkenpusterei-Podcast beschäftigt sich ja um die innere Kraft. Hier geht es darum, wie kommen wir in die innere Kraft? Und ich habe festgestellt, dass wenn ich nicht in meiner inneren Kraft bin, ich den Raum für mein Kind nicht gut halten kann. Mhm. Ne, dann ist man schnell überreizt oder dann werden einem Dinge zu viel und dann, ja, und das ist eben genau das, warum ich da auch so ein Auge drauf habe für mich und eben auch in den Coachings mit den Klienten, ne, dass wenn jeder bei sich erstmal, wie du es vorhin schon schön gesagt hast, dran arbeitet, dass es einem selbst gut geht, können wir die Räume für die anderen halten, insbesondere für die Kinder.
Und auf jeden Fall.
Das ist eben wertfrei.
Ja. Ja. Ich habe den Vorteil, dass mir meine Arbeit wirklich sehr viel Energie gibt auch. Mhm. Es gibt immer wieder Morgende, wo ich denke, boah, wenn die Schule heute anruft und sagt, du musst nicht kommen, boah, bin ich nicht böse drum. Und dann fahre ich doch hin und dann machst du 6 Schulstunden wirklich hier strammes Programm in der 7., 8. Klasse, Hochpubertät. Mhm. Und ich komme mittags raus und sage, Gott sei Dank bin ich heute Morgen hierher gefahren.
Was für einen tollen Job gemacht.
So, weil es mir wirklich Dank, besser geht danach. So, ne?
Ja, großartig. Und es ist so toll, dass ihr die Arbeit macht, dass du die Dankeschön. Arbeit machst, dass du dich da, dass 2020 da das Jahr war, wo du deinem Rocker-Karriere da abgeschworen hast und die Zeit auf der Couch hattest, um diese Eingebung zu haben. Also vielen, vielen Dank für all das, was ihr leistet. Das ist gesellschaftlich wirklich, wirklich wertvoll. Wie gesagt, alle Kontaktdaten zu Florian findet ihr hier in den Shownotes. Und dann danke ich dir von Herzen für dieses Gespräch, für deine Zeit und dass du uns mal durch die starke Kids School durchgeführt und da mitgenommen hast. Dankeschön.
Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Es war wundervoll, ganz, ganz tolle Fragen, hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Danke, dass ich so einen großen Redeanteil haben durfte. Auch gerne hier dem wunderbaren Kanal folgen und teilen, weil das ist auch ein ganz, 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 ganz toller Kanal. Hab mir schon ein paar Sachen angehört. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Danke, dass auch du deine Arbeit machst.
Dankeschön, Florian.
Wow, was für ein Gespräch. Ich habe selbst für mich so viel mitnehmen dürfen. Ich hoffe, es geht hier genauso, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich so sehr, wenn du diese gehaltvolle Episode mit allen Menschen teilst, für die diese Inhalte, die wir hier besprochen haben, ebenfalls interessant sein können. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und auch, wenn du dir kurz die Zeit nehmen magst, um diesem Podcast eine positive Bewertung bei der Podcast-Plattform deiner Wahl zu geben. Du machst mir damit ein unglaublich großes Geschenk. Dankeschön. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend und sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon jetzt sehr darauf, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hier treffen. Bis dahin alles Liebe für dich, sei gut zu dir, deine Nicole.